ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm. Heute steht Revolution auf dem Programm. Revolution aus dem Mikrokosmos. Nachhaltige Ernährung durch Fermentation. So heißt das erste Buch von Martin Reich, das gerade im Residenzverlag erschienen ist. Es ist ein dichtes Werk mit vielen anschaulichen Geschichten, das erläutert, wie wir Fermentation in größerem Maßstab nutzen können, um damit nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Martin ist Biologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kommunikationsagentur Biocom und Gründer des Vereins Öko-Progressives Netzwerk. Ja, herzlich willkommen beim Materie-Podcast Martin Reich. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Du wirst in Kürze oder bei Erscheinen dieses Podcasts, vielleicht ist das dann schon passiert, ein Buch veröffentlichen. Und über dieses Buch möchte ich gern mit dir heute sprechen. Das hat einige Implikationen, die auch bis in die Politik hineinreichen. Und das interessiert uns bei Materia immer besonders. Aber zuerst einmal, vielleicht widmen wir uns den fachlichen Dingen. Welchen Titel trägt dein Buch denn?
Ja, mein Buch trägt den Titel Revolution aus dem Mikrokosmos, nachhaltige Ernährung durch Fermentation.
Ja, da ist ja schon einiges drinnen verpackt. Kannst du uns einmal ein bisschen über den Mikrokosmos erzählen und einmal das Feld abstecken, worüber wir denn da sprechen?
Ja, sehr gerne. Genau, also der Mikrokosmos ist ja quasi so definiert als alles, was wir nicht sehen am Lebendigen, was uns umgibt. Das heißt eben die Mikroorganismen, die so erstmal gar nicht so genau definiert sind biologisch. Das ist, man denkt natürlich an die Bakterien, es gibt mikrobielle Pilze, aber es zählen ja auch so Dinge dazu wie die kleinen Bärtierchen, die man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat im Film oder so, und die Algen und alles, was wir quasi nur durch ein Mikroskop erkennen können. Also so wie wir Dinge, die sehr weit weg sind, nur durch Teleskope sehen können, können wir diese Dinge eben und diesen Kosmos nur durch ein Mikroskop entdecken.
Also das Nichtsehen beschränkt sich auf das Sehen mit dem freien Auge. Genau. Und du hast jetzt Einstieg in dein Buch beschrieben, wie denn so ein Tag mit Mikroben abläuft. Das finde ich sehr gelungen, beziehungsweise Einstieg. Es ist schon im Teil 2 des Buches eigentlich, aber immer noch recht am Anfang. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Erklärung, in welcher Umwelt wir uns eigentlich bewegen. Kannst du uns das kurz erläutern?
Ja, sehr gerne. Genau, ich habe einfach gedacht, dass man das am greifbarsten machen kann, wenn man so entlang des Alltags mal beschreibt. Also ich habe auch ein ganz tolles Museum besucht, für das ich seitdem immer gerne werbe, in Amsterdam. Das heißt Mikropia. Das handelt nur von Mikroorganismen. Und da kam mir der Gedanke auch so ein bisschen, weil dort kann man sich vorstellen, man stellt sich vor eine Art Scanner das ist natürlich nicht, man wird nicht wirklich gescannt, aber es wird so simuliert, dass der Körper einmal von oben nach unten gescannt wird und dann kann man alle seine Körperregion anklicken und dann kommt da überall, welche Mikroorganismen denn da überleben. Also man sieht schon mal, dass allein auf dem eigenen Körper einiges los ist. Und bei dem Tag mit den Mikroben bin ich das mal so von morgens bis abends durchgegangen, ein bisschen anhand eines Tages von mir. Und es beginnt vor allem mit den Mikroorganismen, die uns sehr direkt umgeben, auf und in uns. Aber dann geht das natürlich weiter im Haushalt, an allen Ecken und Enden. Sobald man vor die Tür tritt, bei meinem Beispieltag hat es da gerade geregnet gehabt, da gibt es diesen typischen Geruch, den man so kennt, der so nach langer Trockenheit aufsteigt, wenn es geregnet hat. Ja. Auch dafür sind die Mikroorganismen zuständig. Sie leben ja in der Erde, sie fliegen durch die Luft. Wir haben viele Krankheiten, die durch Mikroorganismen verursacht werden, haben also oft eher erstmal eine negative Assoziation. Aber dann leite ich eben auch über eben zum Essen. Und da gibt es unglaublich vieles, was wir nur mit Hilfe von Mikroorganismen in die Form bringen, der wir es heute konsumieren. Genau, und das geht so bis zum Zähneputzen und ins Bett legen und einige andere Stationen.
Und viele davon sind ja
Kann man das an einer Skala irgendwie festmachen zwischen schädlich, neutral und unschädlich? Wie verhält sich denn das da ungefähr? Muss man davor Angst haben? Mhm. Also wahrscheinlich nicht. Wir leben alle noch und leben alle damit unser Leben lang. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen diese Erkenntnis doch relativ neu ist und vielleicht abstoßend wirkt oder sogar Angst erzeugt.
Ja, das ist ja das Spannende ganz allgemein. Also, dass wir das, was negativ auffällt, uns dann doch irgendwie behalten, was evolutionär wahrscheinlich auch irgendwie Sinn macht, dass wir zum Beispiel Mikroorganismen, wenn es um Lebensmittel geht, meistens mit Verderbnis irgendwie zusammenbringen, mit, geschimmeltem Brot oder irgendwas umgekippt ist und dann nicht mehr schmeckt. Und die ganzen Dinge, die zu unseren Gunsten sind und die positiv sind, die beachten wir nicht mehr so. Das ist eben so ein bisschen der Fokus, den ich da wieder reinbringe, gerade in diesem Intro. Und Krankheiten sind natürlich was ganz vordergründig ist bei Mikroorganismen. Gerade wenn man das Wort Mikroben benutzt, impliziert es ja oft auch eher sowas, da ist irgendwie eine Krankheit. Das ist einfach das Problem, dass wir das viel zu pauschal betrachten. Es gibt natürlich saumäßig viele Arten von Mikroorganismen, viel mehr als es jetzt zum Beispiel Tierarten gibt. Und die sind natürlich auch ganz, ganz unterschiedlich. Und deshalb müssen wir da genauer hinsehen.
Du hast ja in deinem Buch auch, und vielleicht hantieren wir mal ein bisschen mit Zahlen, falls du sie auswendig weißt oder ungefähr in der Größenordnung. Du hast in deinem Buch ja auch einmal festgehalten, die Biomasse der Erde, in welchen Verhältnissen sich die bewegt. Also ich glaube, da war ein sehr großer Anteil aus der Pflanzenwelt, ich glaube 80%, stimmt das?
Vielleicht. Genau, vor allem Bäume machen diesen großen Anteil der Pflanzen aus. Da geht es also vor allem um die terrestrische Biomasse in dem Fall. Also die Mikroorganismen, obwohl wir sie nicht sehen, machen einen Großteil der Biomasse aus. Also wenn man das mal ins Verhältnis setzt, zum Beispiel die Tiere, alle Tiere zusammen, sind nur etwa ungefähr ein 35stel von der Biomasse der Mikroorganismen. Mhm. Also es gibt 35 mal so viele Bakterien wie Tiere. Da gibt es diese Archaeen noch. Die Archaeen sind eine sehr ursprüngliche Form der Mikroorganismen. Auch eine der drei Domänen des Lebens. Die machen dann auch nochmal einen Teil aus. Aber es sind vor allen Dingen eben die Bakterien, die so unglaublich verbreitet sind. Ein Großteil davon unterirdisch, wie man inzwischen annimmt. Also gar nicht an der Oberfläche. Die Oberfläche ist vor allem auch pflanzendominiert. Aber bis mehrere Kilometer in die Erde.
Erstaunlich und für viele wahrscheinlich neu, für mich auf jeden Fall. Aber du erzählst in dem Intro, in dem es in erster Linie um diese Mikroorganismen geht, ja nicht, du willst ja nicht aufklären, was es damit auf sich hat, sondern einen Zusammenhang dazu herstellen, was den Rest des Buchs ausmacht, nämlich Ernährung. Und du nennst das ein Potenzial für eine Revolution. Worin besteht denn diese mögliche Revolution oder was sind denn da die Vorbedingungen und die Werkzeuge dafür?
Ja, ich fange im Buch ja auch an, da habe ich mit Archäologen und Anthropologen gesprochen, also Geschichtsforschern, Menschheitsgeschichtsforschern, um erstmal zu verstehen, was die Fermentation denn schon einmal für uns getan hat, in Anführungszeichen, also welche Revolution sie schon einmal in Gang gebracht hatte. Und das war damals im Zuge der Sesshaftwerdigkeit, also dass wir ja sesshaft geworden sind. Wir haben uns von Jägerinnen und Sammlern zu Ackerbauern, Viehhaltern entwickelt. Und heute geht man davon aus, dass da die Fermentation eine ganz große Rolle gespielt hat, weil wenn wir dann an einem Ort geblieben sind und große Überschüsse produziert haben, aber eben nur zeitweise, also saisonal, weil die Pflanzen ja nur in bestimmten Saisonen wachsen, mussten wir die haltbar machen und konnten das eben mit Fermentation, also Fermentation als Haltbarmachung, plus dann auch noch in der Produktion von Alkohol. Das war so die erste große Revolution, die Fermentation mit ermöglicht hat. Und heute stehen wir auch wieder vor großen Herausforderungen und könnten uns womöglich von Tierhaltern und Ackerbauern zu Brauern weiterentwickeln, weil im Moment nutzen wir einen Großteil der Fläche, die wir auf der Erde okkupieren, für den Anbau unserer Lebensmittel und für die Beweidung. Und das ist, hat einen großen Effekt auf die Umwelt, ja, auch aufs Klima. Und genau
gehen, da gehen wir da vielleicht einmal an den Anfang zurück. Fermentation, du sagst das so locker dahin und ich auch. Und jeder hat von dem Begriff gehört. Ich unterstelle aber, dass trotzdem ein großer Teil unseres Publikums, das wahrscheinlich viel gebildeter ist als ich, trotzdem nicht ganz genau weiß, was Fermentation ist. Das, man hat so ein schwankendes Verständnis, ja, das irgendwo zwischen Gären und Faulen und Schimmelpilzen liegt. Aber was es genau bedeutet, kannst du sicher viel besser erklären.
Ja, sehr gut, genau, das stimmt. Da muss man erstmal nochmal an den Anfang. Ja, das ist auch tatsächlich gar nicht jetzt nur, ich sag mal, Laien, nicht so ganz klar, beziehungsweise es gibt solche und solche Definitionen, sondern auch in der Fachwelt und in der geschichtlichen Entwicklung hat sich da einiges geändert. Also früher ist man an Fermentation so fasziniert, dass das ohne Sauerstoff funktioniert, also ohne Luft. Also das war so der erste Aha-Effekt, dann noch Louis Pasteur war das auch. Da hat man gesehen, okay, man kann da passiert irgendwas. Und wenn die Luft weg ist, passiert was anderes. Es fault nicht. Es ist eben im Gegensatz zum Faulen und Verderben, sondern da passiert irgendwas anderes. Das ist diese Fermentation. Schon relativ schnell hätte man da eigentlich aber auch schon merken müssen, es gibt Fermentationen, die sehr wohl mit Sauerstoff funktionieren und den auch brauchen, wie der Essig. Was also eigentlich viel besser beschreibt, was Fermentation ist, ist, dass man ein organisches Ausgangsmaterial mit Mikroorganismen in irgendwas anderes verändert. Also irgendwas Lebendiges, meistens Pflanzen, durch Mikroorganismen in was anderes umwandelt oder Verstehe. Zucker.
Und als die Menschen sesshaft wurden und vom Jagen und Sammeln übergegangen sind zu Ackerbau und Viehzucht, dann haben sie wahrscheinlich Lebensmittel stehen lassen und dann ist irgendetwas passiert, weil ich glaube ja kaum, dass damals jemand dachte, lassen wir die Mikroben arbeiten, sondern da hat man wahrscheinlich eher konsequenzialistisch gesehen, hoppla, aus dem Apfelsaft ist jetzt Essig geworden oder so.
Ja, und tatsächlich geht man davon aus, dass das sogar noch früher gewesen sein könnte, also schon auch in der Jungsteinzeit, auch weil es, wie du sagst, einfach auch so einfach passiert. Also wenn man Trauben stehen lässt oder Früchte stehen lässt, das hat man damals ja auch schon beim Sammeln, dass sich da dann Alkohol bildet unten am Bodensatz. Das ist so wahrscheinlich, dass man davon ausgeht, dass das da auch da schon entdeckt wurde. Und wahrscheinlich wirklich die alkoholische Gärung mit als erstes. Und dann später, genau im Zuge von Ackerbau und so, dann die Haltbarmachung, die ja vor allem auch Milchsäuregärung, aber auch alkoholische Gärung mit einbezieht. Und das basiert viel auf Zufall. Und dass das Mikroben sind, das ist ja wirklich erst quasi ein Bruchteil der Menschheitsgeschichte überhaupt bekannt. Da gab es noch zu Zeiten auch von Justus von Liebig, dem bekannten Chemiker, und dann eben Louis Pasteur und so weiter, immer noch Dispute darüber, ob das überhaupt irgendwas Lebendiges ist, was da passiert, oder einfach was rein Chemisches. Und dann wurden die Mikroskope entwickelt, dann hat man da was entdeckt und
was,
so.
Was sind denn jetzt so klassische Lebensmittel, die diesen Prozessen unterworfen sind, die wir alle kennen? Und was ist der Teil, den wir vergessen haben, beziehungsweise auch in unserer Kultur nicht so pflegen, weil in anderen Teilen der Erde ist ja Fermentation viel weiter verbreitet, wenn ich da zum Beispiel an Asien denke.
Für uns typische Lebensmittel jetzt in Österreich, Deutschland, Europa ist einmal die Fermentation von Kohl. Es ist Milchsäuregärung, das typische Sauerkraut. Ja. Dann machen wir natürlich alle möglichen Variationen von Alkohol. Dann gibt es die Milchprodukte, also Käse, aber auch Joghurt, Creme Fraiche, Sauerrahm und verschiedene Milchprodukte. Das ist ganz typisch, aber auch zum Beispiel auch die Wurst. Also das ist etwas, was vielen nicht so klar ist. So diese typische getrocknete Salami, auch aus Italien, aber auch, ne, gibt es ja auch in Österreich und in Deutschland. Die ist auch fermentiert und die ist dann, da kommen wir zum was jetzt nicht so häufig ist in Europa, die ist auch häufig außen nochmal so weiß-pelzig, das ist dann Schimmelpilz, essbarer Schimmelpilz. Genau, gibt es ja auch. Also das gibt es ja auch Sorten, die dann einfach eine Pelle haben und dann werden die durch Mehl gewälzt. Aber es gibt ja diese typischen traditionellen Würste, die draußen einen Schimmelpilz haben. Und die Schimmelpilze sind was in anderen Regionen der Welt viel intensiver und in viel größerer Vielfalt genutzt wird, vor allem auch in Asien, wo dann Reis mit verschiedenen, entweder Koji oder dann gibt es Tempeh, was eher so Indonesien ist, wo dann Soja auch fermentiert wird. Also diese Gruppe der Schimmelpilze, die man
wie,
auch
so. Wie kann man jetzt den guten vom schlechten Schimmel unterscheiden? Gibt es da einen einfachen Trick?
Also dieses Fruchtkörperbilden, dieses typische, dass es so schwarz oder grün wird, ist ein relativ gutes Anzeichen. Dann ist es immer so auch der Geruch. Also eigentlich sind wir da intuitiv ganz gut unterwegs. Wobei, ja, unter Vorbehalt, weil meine Frau zum Beispiel jetzt Kombucha-Geruch auch nicht so toll findet. Aber eigentlich ist es so, dass richtig verdorbenes Essen doch nochmal anders riecht und da die Alarmglocken eigentlich angehen, dass man das nicht mehr essen sollte. Genau, also diese weißen Schimmelpilze. Aber auch da kann man nicht pauschal sagen. Das wird ja absichtlich auch dann angeimpft. Also diese Schimmelpilze sind nicht mehr eine spontane Fermentation, die einfach so passiert. Also wird irgendwann auch mal so gewesen sein, aber heute wird das angeimpft, nennt man das. Also da nimmt man dann eine bekannte Kultur und tut ein bisschen was davon, zum Beispiel in den Reis
jetzt,
oder in das Soja.
Jetzt hast du ja eine Reihe von Lebensmitteln aufgezählt, die wir alle kennen und verzehren. Also offensichtlich wird da schon sehr viel fermentiert. Wo ist denn jetzt die Lücke, die du aufgetan hast? In deinem Buch unternimmst du ja recht viele Expeditionen zu allen möglichen Unternehmen und probierst auch sehr viel. Das andere Leute, die fermentieren, da kenne ich das auch. Da stehen dann irgendwelche Behältnisse herum und da passiert dann irgendwas. Probierst viel aus. Also was hast du da herausgefunden, was fehlen könnte?
Ja, also in zwei Richtungen geht das quasi. Es ist ja so, dass wir diese Fermentation, wie gesagt, seit Tausenden von Jahren tun, aber dass sich das in den letzten Jahrzehnten oder im Zuge des letzten Jahrhunderts alles industrialisiert hat. Das heißt, es ist sehr einheitlich geworden. Es ist aus den Küchen heraus gewandert in eine Industrie. Wir kaufen viele fermentierte Produkte, wissen es aber eigentlich kaum noch. Das heißt, einmal sieht man einen Trend wieder, dass Menschen zu Hause in der Küche fermentieren. Jetzt, wo man es nicht mehr muss. Früher war es ja quasi Pflichtprogramm für viele, vor allem Frauen damals. Jetzt, wo man es nicht mehr muss, wird es wie so vieles andere wieder entdeckt als Trend. Also quasi dieses Zurückbringen an uns heran, in die Küchen, da wieder mehr Vielfalt reinzubringen, Fermentation wieder zu entdecken. Das ist so der eine Trend. Der andere ist es eben, diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen, denen auch mit Fermentation zu begegnen. Das ist erstmal weniger intuitiv. Aber da kommt dann eben...
Ich würde gerne noch ein paar Sätze zu Trend 1 verbrauchen, weil ich glaube, Trend 2 ist dann der wichtigere und spannendere. Trend 1 wieder zurück ins eigene Heim klingt ein bisschen so nach Modeerscheinung. Also Covid, alle setzen Sauerteig an und haben irgendetwas im Kühlschrank, das da als neues Haustier mitlebt, aus dem man dann Brot machen kann. Aber wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja nicht nur darum, sondern wenn man die Dinge zu Hause hat, dass man sie zum richtigen Zeitpunkt konsumieren kann, was über den industriellen Weg in der Form ja nicht wirklich möglich wäre. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist, fermentierte Produkte leben ja quasi noch und müssen für den industriellen Verbrauch oder für den Handel getötet werden. Also das heißt, sie werden pasteurisiert, nennt man das ja zum Beispiel, also erhitzt. Das heißt, dieses Lebendige, was da passiert, wird gestoppt zu einem bestimmten Punkt und dann kauft man das da so. Wenn man selbst zu Hause fermentiert, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Da kann man selbst dann gucken, wann schmeckt es mir am besten oder ne, also es lebt quasi weiter. Das geht eben nicht, wenn es im Laden steht oder nur unter sehr bestimmten Bedingungen, weil sich erstens das Lebensmittel weiter verändert, was die Hersteller nicht so gerne haben, weil dann jeder ein anderes Erlebnis hat. Und zweitens gibt es oft Gase.
Gut, die sich bilden. Also verstanden. Dann kommen wir zu Trend 2. Also du sagst, das kann für die Ernährung gesamtgesellschaftlich weltweit einen großen Impact haben. Du hast es vorher schon angedeutet, Land oder Boden ist doch eine endliche Ressource. Und viele Flächen werden eigentlich auch für Tierhaltung verwendet. Und zwar in einem sehr großen Ausmaß. Du hast sicher bessere Zahlen als ich parat, aber ich glaube, das ist mehr als die Hälfte sogar, die hierfür verbraucht wird. Und mit diesen Methoden könnte man auch effizienter arbeiten. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja, genau, ganz richtig. Also diese Ressourcefläche ist etwas, was immer mehr in den Fokus gerückt ist die letzten Jahre. Wir haben ja, wenn es um den Impact von Landwirtschaft auf die Umwelt, immer sehr viel über zum Beispiel Pflanzenschutzmittel und Überdüngung gesprochen, was alles wichtig und relevant ist. Aber Landwirtschaft verbraucht vor allem auch Fläche, vor allem dann, wenn wir Pflanzliches in Tierisches umwandeln, was ja eine gewisse Ineffizienz hat. Also das,
Ja.
wenn ich Tiere mit Pflanzen füttere, dann bekommt man dann
Danke
natürlich
für die einfache Rechnung.
nicht ein Kilo
Ja.
Pflanzen wieder ein Kilo Tier heraus, sondern da geht einiges verloren und daraus ergibt sich, dass wir, also genau, das ist sehr runtergebrochen, aber daher kommt das eben, dass wir, also wir benutzen ungefähr die Hälfte des bewohnbaren Landes, also der bewohnbaren Erdoberfläche für unsere Ernährung und davon über 70% für tierische Lebensmittel. Und davon wiederum einen großen Anteil für die Beweidung, also einfach für Flächen, wo Tiere weiden. Und andersherum produzieren wir dadurch aber nur einen
Ja.
Bruchteil der Kalorien und der Proteine, die wir konsumieren. Also das ist ein großes Missverhältnis quasi. Und ist man sich sehr einig, auch in der Wissenschaft, da muss ja was passieren. Es kommen ja nun auch noch Menschen hinzu. Das ist ja so auch noch nicht abgeschlossen. Es gibt einen Konsumwandel, zum Glück ja auch. Alle werden wohlhabender. Hoffentlich geht das auch so
Ja.
weiter. Aber dazu gehört im Moment eben auch mehr Tier zu essen. Und das wird sehr problematisch für die verbleibenden Ökosysteme. Wir haben nicht nur die Flächen, sondern ja auch die Anzahl der Tiere. Da sieht man das auch sehr gut. Zum Beispiel bei den Säugetieren. Ich weiß nicht, ob du die Zahlen kennst, so ungefähr, aber für mich war das extrem erstaunlich, auch nochmal anzusehen.
Ich persönlich kenne die Zahlen schon, aber ich weiß, dass es ein Vielfaches ist, also dass der Bestand der Nutztiere halt wesentlich höher ist als der in der Natur lebenden,
Ja,
verbleibenden
also
Säugetiere.
genau, irgendwie 4% wilde Tiere noch
Ich glaube,
ungefähr.
da
Und
erwähnst du auch in deinem Buch die spektakuläre Zahl, dass die Anzahl der Hühner größer ist als die Summe aller anderen Vögel zusammen.
ja, genau, da gab es immer so einen Punkt, wo das quasi überschritten war. Also das sind auch tatsächlich sogar nur die Broiler, also nur die für Fleisch, die Hühner. Also es ist wirklich enorm, also sich diese Zahlen, glaube ich, vor Augen zu führen, ist das Erste, was da so passieren muss, was, glaube ich, immer noch nicht so ganz zu allen durchgedrungen ist. Und dann merkt man eben auch, da braucht man dann logischerweise auch große Hebel und da kommt diese Fermentation ins Spiel. Es gibt natürlich Entwicklungen wie den Ökolandbau oder auch andersherum effizientere konventionelle Landwirtschaft. Es gibt auch Ansätze, Weidehaltung vielleicht
Und verbrauchen wahrscheinlich noch mehr
nachhaltiger
Fläche.
zu machen.
Also
Aber das alles sind quasi Tropfen auf einen ziemlich heißen Stein. Und die verbrauchen noch mehr Fläche, genau. Das ist, also da müssten wir den Konsum wirklich radikal kürzen. Und da merkt man ja auch, das ist die andere Seite der Waage. Also diese großen Einbrüche im Konsum, die man bräuchte, also glaubt zumindest ich wenig daran, dass das so schnell passieren wird, sondern man muss irgendwie schaffen, auch das, was auf den Tellern ist, adäquat zu ersetzen.
Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Statt meinem Steak oder statt meinem Hotdog bekomme ich dann was?
Ja, genau, das ist die Frage. Also wir haben einmal wirklich ein Revival der normalen, traditionellen Fermentation, gepaart jetzt wirklich mit zielgerichtetem, naja, ich sag mal, wissenschaftlicherem Herangehen. Also zum Beispiel vegane Produkte, vegane Ersatzprodukte für Fleisch, da entdecken Hersteller immer mehr die
Ja.
Fermentation. Also dass man mit Mikroorganismen diese veganen Produkte verbessert, Textur, Geschmack, also dieses Umami, das, was normalerweise in Pflanzen nicht drin ist, das haben Mikroorganismen. Also Vitamin B12, viele Sachen, die man bei einer veganen Ernährung vermisst, bringen Mikroorganismen durch die Fermentation rein. Das heißt, den Konsum pflanzlicher Produkte könnte man schon mal mit Fermentation steigern und die Akzeptanz und dass Leute Pflanzen essen statt Fleisch. Das ist so das Erste. Und Pflanzen zu essen statt Fleisch hat natürlich einen
Ja.
sehr direkten Impact auf Flächen. Das Zweite wäre dann, das wäre so deine Frage, was hat man auf dem Teller? Das Zweite wäre wirklich Mikroorganismen zu essen. Also tatsächlich dann Mikroorganismen in großen Braukesseln, in großen Bioreaktoren zu züchten, anwachsen zu lassen, dann zu ernten. Und dann, da gibt es Firmen, die machen das auch schon, zum Beispiel mit der Brauhefe,
Ja.
die auch sehr nahrhaft ist. Ja, und da ist dann erstmal entweder ein Pulver beziehungsweise eine Paste.
Kurzer Einwurf, du hast auch die Kombucha-Mutter erwähnt, oder wie heißt das, Scooby? Oder,
Ja, Scooby heißt das, genau, heißt das beim Kombucha und bei der Essex.
Ich habe das einmal in einem Restaurant serviert bekommen als Speise. Sehr, sehr kompakt, schnittfest. Kann ich mir das so vorstellen?
Das ist tatsächlich, genau, also das ist Zellulose hauptsächlich, also diese ganz ähnlich der Pflanzenstruktur, was da gebildet wird. Ja, das ist eine Sache, die man machen kann. Sehr proteinreiche Mikroorganismen haben aber nicht, bilden normalerweise nicht diese Struktur aus. Also das ist wirklich dann, wenn man es trocknet, ein Pulver. Also du, wenn du jetzt ein Produzent von solchen Produkten wärst, die dann doch überlegen, was wird aus diesem Mikroorganismen gemacht. Da gibt es aber auch schon Beispiele wie das britische Quorn. Das gibt es tatsächlich schon seit den 80ern und haben wenige auf dem Schirm. Die machen so Hackbällchen, aber inzwischen auch bringen das in so eine Struktur wie Huhn. Mhm. Also da wird immer noch mit Verarbeitungsschritten dann ein Lebensmittel in Produkt hergestellt. Die dritte Art der Fermentation ist die sogenannte Präzisionsfermentation. Und die hat dann tatsächlich das Ziel, dass man das, was wir heute auf dem Teller finden, mehr oder weniger 1:1 ersetzt. Also dass wir nicht Mikroorganismen essen, sondern dass wir etwas essen, was diese Mikroorganismen produzieren. Und wenn sie genetisch eben so ummodifiziert sind, da können wir gleich nochmal zu kommen, wie das funktioniert, aber so ummodifiziert sind, dass sie zum Beispiel ein Milchprotein oder ein Hühnereiweiß oder ein Palmöl oder was ähnliches herstellen und wir das dann ernten und zu einem Käse zum Beispiel verarbeiten, dann hat man weder Mikroorganismen noch Pflanzen da auf dem Teller, sondern tatsächlich das tierische Produkt ohne das Tier.
Ja, und du hast Käse erwähnt. Funktioniert das mit Fleisch auch?
Genau, Fleisch ist nochmal ein bisschen was anderes. Es gibt ja Fleisch aus Zellkultur, was ja auch schon oft in der Presse war und was viele vielleicht auch kennen. Das ist ein bisschen was anderes, weil wir da tatsächlich ein Gewebe haben wollen. Also beim Fleisch aus Zellkultur werden echte Tierzellen vermehrt und zu Muskelzellen umprogrammiert. Und dann soll da ja ein Gewebe entstehen, wirklich einen, im Idealfall sogar irgendwann eine Art Filet oder zumindest ein Hackfleisch. Das sind dann einzelne Zellen und ein einzelnes Gewebe. Und das hat nichts mit Mikroorganismen zu tun.
Ist aber im Moment noch extrem teuer und skaliert auch nicht besonders gut, soweit ich weiß.
Genau, also tatsächlich ist das auch ein Unterschied, den ich da sehe, denn es ist schon was sehr anderes, wenn wir das Brauen weiterentwickeln, etwas, das wir, wie gesagt, seit Jahrtausenden tun mit Mikroorganismen, oder ob wir Teile von Tieren wachsen lassen ohne das Tier. Quasi auch, ne, es ist ja auch unabhängig von deren Immunsystem, dann, da kann man sich vorstellen, dass dann noch ganz andere Bedingungen hergestellt sein müssen, als jetzt bei Mikroorganismen, die in gewissem Maße sich auch immer selbst verteidigen, sag ich mal.
Das wäre jetzt sind notwendig, und so, um das diese Dinge umzusetzen. Kann man nicht einfach diese Bioreaktoren bauen und diese Dinge produzieren und auf den Markt bringen? Weil welche Hindernisse stehen dem im Weg?
Ja, unterschiedlicher Art. Also genau wie du sagst, dass es wäre jetzt so das Ziel, also immer die Frage, das Ziel von wem, aber natürlich erstmal von den Firmen, die da jetzt schon dran arbeiten, diese Dinge in großem Maßstab zu bringen und auf unsere Teller. Wir als Konsumenten haben natürlich auch ein Wort mitzureden und wir müssen das auch wollen. Also eine Hürde ist natürlich die Akzeptanz. Also die Frage, wie können wir das in unsere Esskultur integrieren? Also diese drei Formen der Fermentation, ja, wahrscheinlich auch auf unterschiedliche Art und Weise. Wie sehr kommen wir damit zurecht, dass das teilweise Biotechnologie auch mit einbezieht? Also diese Akzeptanz ist eine Hürde. Davor noch, bevor es auf unsere Teller kommen kann, ist die Skalierung eine große Hürde, es eben im großen Maßstab zu machen. Das heißt, so, dass es dann auch bezahlbar ist, dass es in großen Mengen in verlässlicher Qualität passieren kann. Und dazu brauchst du diese Bioreaktoren, also diese großen Edelstahl-Tanks, die wirklich sehr, sehr ähnlich dem sind, was in Biobrauereien heute stattfindet. Ich habe ja auch extra dann nochmal eine moderne Biobrauerei besucht, um mir das anzusehen. Es ist wirklich, also das ist ja auch mal wichtig, sich vor Augen zu führen. Das ist wirklich, sieht fast genauso aus am Ende. Die braucht man und die gibt es heute nicht annähernd in ausreichender Menge, um diese, weil wir reden ja hier wirklich über große Mengen. Wir reden nicht mehr über Vitamine oder andere Stoffe, die ja auch schon fermentiert hergestellt werden, aber in ganz geringem Ausmaß, oder Pharma, Wirkstoffe. Wir reden ja über große, große Mengen von Fleisch. Es wurde mal vom Good Food Institute, meine ich, war das, oder was, McKinsey? Nee, es war McKinsey, ausgerechnet, dass man jetzt für Fleisch aus Zellkultur, aber das ist in dem Fall, kann man das gut vergleichen, für Fleisch aus Zellkultur, wenn man 0,5% des weltweiten Fleisches, das gegessen wird, ersetzen möchte, durch Fleisch aus Zellkultur, bräuchte man irgendwie so 10 bis 20 mal so viel Bioreaktoren, wie jetzt gerade die gesamte Pharmaindustrie hat. Also es braucht einfach sehr, sehr viel.
Ja, die Mengen, also die Gewichte sind natürlich, oder die Masse ist ja auch sehr viel höher als natürlich bei Pharmaprodukten, die ja, was nehme ich denn da eigentlich als Ausgangsstoff? Das ist ja keine Photosynthese, die sich an CO2 aus der Luft holt, sondern ich brauche ja irgendeine Substanz, mit der ich da arbeite. Da muss ich ja erst wieder irgendetwas anbauen. Welche Ausgangsstoffe nehme ich denn für diese Produkte?
Da gibt es auch wieder 3 Stufen, würde ich sagen. Also wie es bisher ist und wie es wahrscheinlich auch auf längere Sicht für viele Anwendungen sein wird, ist, dass man Pflanzen anbaut. Und zwar brauchst du ja einmal Zucker für die meisten Mikroorganismen in irgendeiner Form, aber am einfachsten ist immer wirklich echter, richtiger Zucker, reiner Zucker. Das heißt, Zuckerrohrplantagen ist sowas Typisches, in deren Nähe sich solche Fermentationsanlagen auch schon ansiedeln, oder bei uns dann Zuckerrübe, Mais, solche Dinge. Das ist das eine, also Pflanzen müssen angebaut werden, und auch, das ist das zweite, Stickstoffquelle, das ist auch pflanzlich, also Aminosäuren braucht man, das ist so die zwei großen Komponenten. Das heißt, auch für eine Fermentation wird wahrscheinlich Pflanzenbau stattfinden.
Aber ist Stickstoff nicht eigentlich das, was immer fehlt? Ist das nicht genau das, was man dazu düngen muss?
Genau, also das ist, wäre dann bei solchen Anwendungen weiterhin entweder organischer Dünger im biologischen Landbau oder eben aus dem Haber-Bosch-Verfahren Dünger, der zugeführt werden muss. Genau, also das ist so wäre es, wäre das eine Szenario. Das andere ist, und dabei gehen auch schon viele mit, wir wollen natürlich heute mit unseren ganzen Ressourcen so effizient wie möglich umgehen, und deswegen bieten sich eigentlich Reststoffe besonders für Mikroorganismen sehr an. Also Mikroorganismen sind eigentlich so, als wenn man von der Biologie herkommt, dafür bekannt, dass man fast für jeden Stoff, den man abbauen will, irgendeinen Mikroorganismus findet. Die Pilze zerlegen Holz ganz wunderbar. Da gibt es für alles was. Das heißt, wir könnten eigentlich diese ganzen Reststoffe, die wir so haben, in der Forstwirtschaft, auch in der Landwirtschaft, Stroh und so weiter, oder auch eben Lebensmittelreste, wunderbar an Mikroorganismen verfüttern, damit die uns was herstellen, was wir dann essen. Das ist immer noch so ein bisschen am Anfang, weil das eine gewisse Ineffizienz erstmal mit sich bringt. Also man muss ja alles Mögliche erstmal feintunen, damit das alles funktioniert, und dann will man nicht direkt anfangen mit Reststoffen. Reststoffe sind oft nicht sehr homogen. Das heißt, für so eine Produktion im großen Maßstab möchte man ja möglichst reine, homogene Ausgangsstoffe. Aber das wäre so die zweite Stufe, dass man die Kreislaufwirtschaft in Gang bringt, die wir sowieso bekommen möchten, indem wir diese Fermentation da integrieren. Und das dritte, das wäre dann wirklich so die ultimative Entkopplung unserer Ernährung von Photosynthese quasi, indem wir Mikroorganismen nutzen, die gar nicht solche Ausgangsstoffe benötigen, sondern die sich selbst ihren Kohlenstoff aus der Luft holen, also CO2, Methan. Das ist dann die sogenannte Gasfermentation. Da kann man sich das eben so vorstellen, diese Mikroorganismen essen natürlicherweise Gase und eben nicht Zucker oder irgendwelche Pflanzen. Ja. Und brauchen dann aber eben auch noch eine Stickstoffquelle, die man zuführen muss, und sie brauchen eine Energiequelle. Das ist dann bei vielen Prozessen der Wasserstoff. Und das wiederum basiert dann alles darauf, dass wir die regenerativen Energien ausbauen, und dann könnten wir theoretisch mit Fermentation völlig losgelöst
Klingt nach einem spannenden Szenario, nach einem nachhaltigen Szenario. Ich möchte noch einmal einen Blick auf die generell pflanzenbasierte Ernährung werfen, also abgesehen vom Bodenverbrauch gibt es und der Effizienz gibt es ja auch sehr viele ethische Argumente, auf eine pflanzenbasierte Ernährung umzusteigen bzw. stark drauf zu setzen. Du stellst in deinem Buch auch die Frage, wollen wir in Zukunft überhaupt noch Tiere essen? In welche Richtung geht es denn deiner Meinung nach?
Ja, genau, da kommt man dann in Bereiche, die nicht mehr so quantifizierbar sind. Wir haben ja gerade viel mit Zahlen jongliert und das ist ja immer so das eine. Ne? Also Nachhaltigkeit basiert ja sehr darauf, dass wir das alles auch immer besser quantifizieren. Sowas wie das Tierwohl oder die Frage, ob wir überhaupt Tiere weiterhin nutzen möchten für unsere Ernährung, ist ja eine qualitativ moralisch-ethische Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, aber auch natürlich individuell. Und da sieht man ja schon, dass sich da erstens mal gesellschaftlich einiges tut, was die Akzeptanz der Tierhaltung angeht. Und andererseits ja. tut sich in der Wissenschaft sehr viel, was die Bewusstseinsforschung bei Tieren angeht. Also es ist keinesfalls so, dass es, früher galt das immer so ein bisschen, wenn jemand sich vegan ernährt, also das irgendwie viel mit Ideologie und nicht mit Wissenschaft zu tun hätte, sondern es ist eigentlich immer mehr im Gegenteil so, sondern also es ist fast schon ideologischer, weiterhin Tiere zu essen angesichts der vielen, vielen Ergebnisse, die zeigen, dass eben ne, Schweine, Rinder, Hühner dann doch auch viel mehr empfinden und viel bewusster sind, als wir das lange gedacht haben. Da könnte uns die Fermentation eben auch ein Ausweg bieten.
Ja, wie würde dieser Ausweg denn aussehen? Also ich glaube, also ich höre heraus einerseits eine gewisse Meinung auch natürlich bei dir, dass du das als den richtigeren Weg empfindest. Disclaimer von meiner Seite, ich sehe das genauso. Mhm. Aber es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass da noch sehr viel Überzeugungsarbeit damit verbunden ist und wahrscheinlich sehr viele Hürden in den Köpfen auch genommen werden müssen. Also da geht es eben um beide Fragen, um Ethik und natürlich auch um eine gewisse Effizienzfrage, die auch wiederum ethische Implikationen natürlich hat, abgesehen davon glaube ich, dass wir uns ohnehin in diese Richtung entwickeln. Aber diese sozusagen, ich will es nicht Substitution nennen, aber diese Alternative zum jetzigen Fleischkonsum, wie sieht denn die konkret aus? Also ich bin auch jemand, der sich damit beschäftigt, alle möglichen pflanzenbasierten Produkte ausprobiere, wobei es mir relativ egal ist, ob die in einem Labor designt werden aus gesunden Zutaten oder ob die höchst gesund mit Fermentation nach etwas schmecken. Das ist mir im Moment noch relativ egal, weil es einfach sehr viel zu entdecken gibt. Aber gib mir da mal bitte deine Einschätzung.
Also ich bin ja selbst auch Flexitarier, also das, was man so als Flexitarier bezeichnet. Also ich probiere meine Fleisch- und tierische Produktekonsum zu reduzieren auf alle möglichen Arten und bin immer auf der Suche nach Alternativen. Ich glaube, das geht vielen so. Man hat gesehen, dass der Anteil der Veganerinnen und Veganer eigentlich seit langem stagniert auf einem paar Prozent Niveau, also dass sich da eigentlich wenig tut. Und erst jetzt, seitdem solche ja wirklichen Ersatzprodukte, die dann auch die tierischen Produkte nachahmen, auf dem Markt sind, dass sich da dann jetzt mehr tut. Also ich glaube, es braucht schon einfach mehr als den Appell des Verzichts. Also dass man einfach mehr ein realistisches Menschenbild hat und einfach damit rechnet, dass die Menschen eben immer noch irgendwas Leckeres essen wollen. Und ich bei der Fermentation ist es so, es wird aus meiner Sicht ganz stark daran hängen, ob wir in den nächsten Jahren wirklich gute Produkte sehen. Also leider ist es ja so, muss man sagen, in den nächsten Jahren, weil wir mit vielen Trends immer sehr ungeduldig geworden sind. Es gibt dieses Beispiel der Tomate, als die nach Europa kamen, dass das auch Jahrhunderte gedauert hat, bis die wirklich irgendjemand essen wollte. Das war dann eigentlich der Durchbruch mit den Rezepten, dass man dann Pizza und Ketchup hatte. So lange kann man heute wahrscheinlich nicht mehr warten bei so einem Trend. Also da muss was Leckeres bald kommen.
Heute funktioniert alles viel schneller, da kann ich dich beruhigen.
Ja, und es muss einfach, also das ist, glaube ich, halt, einmal ist es so, es müssen leckere Produkte kommen, das ist immer wichtig. Das ist auch, glaube ich, sondern dieses Akzeptanzfrage mit rein hypothetischen Produkten halte ich auch immer nur so begrenzt für sinnvoll mit den ganzen Umfragen. Es muss einfach irgendwann mal essbar sein. Und das Zweite ist die Frage der, also man merkt ja schon, dass die Industrialisierung so des Lebensmittelmarktes auch Gegenbewegungen hervorruft. Viele Menschen finden das dann doch ein bisschen, ja, man mag es unnatürlich nennen, ja. Ist für mich kein hilfreicher Begriff, aber so dieses Gefühl, das passiert da irgendwo anders in der Blackbox und eben nicht in meiner Küche und ich soll das dann essen. Und da sehe ich auch die Aufgabe, dass man es schafft, Ausgangsstoffe zu produzieren, auch aus dieser Fermentation, mit denen auch ich in meiner Küche etwas machen kann und etwas zubereiten kann. Also eben nicht nur convenient und fertige Produkte und verarbeitete Produkte, sondern dass diesen Trend, den wir am Anfang hatten, dieses Zurück in die Küche, dass das irgendwie ein Bogen ist, ein Kreis, dass man sagt, auch die Hersteller von diesen neuen Fermentationsarten bieten mir irgendwas, was ich dann noch weiterhin zubereiten kann.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da doch, spiele ich mal den Bösen, Kritik kommt im Sinn von, das ist aber sehr abgehoben, die Zeit in der Küche herum zu fermentieren, haben viele Menschen, die ökonomisch mehr unter Druck sind und auch wenig Zeit haben, die haben das nicht. Die können auch, und selbst wenn nach dem Umstieg oder nach dem Ausprobieren der Alternativen dieses Problem gar nicht mehr besteht, ist das eine Hürde, die im Moment nicht zu nehmen ist. Das ist mal der eine Punkt. Und auf der anderen Seite passieren aber Dinge, die irgendwie anders den Weg ebnen könnten. Mir als plakatives Beispiel fällt mir ein, dass Burger King jetzt zum Beispiel für vegane Produkte die Preise unterhalb der Fleischprodukte ansetzt. Ich kann mir vorstellen, dass solche Maßnahmen, jetzt das hat natürlich mit den Produktionsmethoden, die du beschrieben hast, nichts zu tun, aber dass das auch vermehrt Akzeptanz schaffen kann, weil man einfach draufkommt, dass die Dinge sehr ähnlich schmecken, aber letztendlich doch wahrscheinlich auch für diese Konzerne in der Produktion auf Dauer sehr viel günstiger werden müssen als Fleischprodukte.
Ja, genau, also ich habe im Buch auch ein Kapitel über diese Akzeptanzfrage, die ja wirklich auch sehr komplex ist. Also das geht ja eben nicht nur darum, schmeckt mir das, sondern hat sehr viele soziokulturelle Komponenten. Und das ist genau sowas, was du jetzt auch sagst. Also man braucht, und das versuchen diese Startups auch, das merkt man ganz deutlich, man muss die Leute quasi zu Verbündeten machen. Also es gibt, wie gesagt, ja diese Gegenbewegungen, die wollen das nicht, die sehen sich woanders, aber ganz, ganz viele werden da, glaube ich, mitgenommen, wenn sie einfach merken, das ist es ist eben ein Trend. Also es sind vielleicht auch bekannte, sympathische Leute, die man irgendwie kennt, die das dann bewerben, die das essen und so weiter. Also das Ganze drumherum wird eine große Rolle spielen. Und das mit den in der Küche selbst machen, das meinte ich auch gar nicht so sehr, dass das vielleicht dann in Massen passiert, sondern das ist auch eine soziokulturelle Herangehensweise, dass man den Leuten schon das Gefühl gibt, es ist eine transparente Sache, es ist etwas, das ich zumindest theoretisch auch zu Hause in der Küche dann als Ausgangsstoff verarbeiten kann, dass das nicht mehr viele machen werden, wird so, wahrscheinlich so sein, aber so dieses Gefühl zu bekommen, es ist nicht nur etwas aus der Industrie.
Ja, ich verstehe. Die Vermittlungsarbeit besteht darin, dass man dem Ganzen irgendwie, dass man es entmystifiziert, also aus dem die Komplexität der Produktion dadurch vor Augen führt, dass sie nicht vorhanden ist oder nachvollziehbar ist, weil man es auch zu Hause machen könnte, theoretisch, und dann nicht notgedrungen machen muss, ja.
Genau, da gibt es natürlich schon das in Anführungszeichen Risiko, dass solche Entwicklungen von eher großskaliger Industrie, die natürlich das dann auch liefern können und leisten können, das in großem Maßstab zu bringen, übernommen wird und diese jetzt erstmal vielfältige Welt der Startups dann nicht mehr fortbestehen würde. Aber da hofft man sich eben auch, dass die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass es da auch eine Vielfalt an Firmen gibt.
Danke für das Stichwort mit den politischen Rahmenbedingungen. Das ist etwas, das ich so als letzten Punkt in unserem Gespräch schon noch gerne behandeln will. Siehst du irgendwo Ansatzpunkte, politische, und ich, die hier regulativ etwas machen können, ohne sozusagen auch die unternehmerische und bestehende Freiheit in großem Ausmaß zu gefährden?
Ja. Also wir haben ja gesagt, man muss diese Dinge, die da irgendwie jetzt produziert werden, auch prototypisch schon irgendwie auf die Teller bringen. Also im Moment ist es ja so, es dauert ziemlich lange, bis wir es mal irgendwie im Laden hätten, weil wir in Europa dann noch für die allermeisten dieser Anwendungen die Novel Food Regulierung haben, die auch ziemlich lange und aufwendig ist. Da gibt es aber inzwischen Workarounds, zum Beispiel in den Niederlanden wurde, ich glaube letzten Sommer war das, auch schon auf den Weg gebracht, dass man Verkostungen erleichtert, auch von noch nicht final zugelassenen, also dass man quasi es schafft, diese Dinge irgendwo zu probieren. Formo hat jetzt so einen ersten Frischkäse zum Beispiel aus Mikroorganismen rausgebracht und schon in einzelnen Cafés das ne, verkostet. Das, sowas ist sehr wichtig, glaube ich. Also, und da kann die Politik durch regulative Erleichterungen. Ja.
Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Also was du jetzt ansprichst, bedeutet ja eigentlich, dass die Zulassung von Lebensmitteln vielleicht unnötig schwer gemacht wurde.
Ja, zumindest genau von neuen Lebensmitteln. Also das ist ja dieses Novel Food, hat die Definition, alles, was vor 1997 nicht im großen Ausmaß in Europa verzehrt wurde, ist neu und wird anders reguliert als andere Lebensmittel. Das hat natürlich auch seine Berechtigung, weil Lebensmittel sollen sicher sein. Es ist nur so, dass gerade in Europa die Herangehensweise immer war, quasi Innovation zu bremsen, um für Sicherheit zu sorgen. Also diese Behörden und diese behördlichen Strukturen haben eher das Ziel, quasi dem Markt und dem Innovationstrieb des Marktes etwas entgegenzusetzen. In anderen Ländern, in denen solche Produkte jetzt schneller schon auf dem Markt sind, sieht man, dass die Behörden einen ganz anderen Auftrag hatten, nämlich wirklich auch Innovationen zu erkennen und auf den Markt zu bringen. Natürlich sicher, ja. Aber das quasi zu begleiten, also den Markteintritt zu ermöglichen. Und das ist ja auch für den europäischen Markt zum Beispiel von Vorteil, wenn Innovation auch hier in Europa passiert. Also da, glaube ich, muss wieder so ein bisschen Umdenken kommen, dass Vorsorge nicht nur Verhinderung ist.
Reicht es denn nicht, dass in anderen Kontinenten Dinge schon zugelassen sind? Also ich kenne es nur aus einem völlig anderen Kontext, aber in den USA gibt es eben sehr viel, was im Bereich Gentechnik passiert, was in Europa dann nicht verkauft werden darf. Also das sind jetzt zwei Fragen. Erstens, wie siehst du das mit der Gentechnik? Und zweitens, wie siehst du das mit den Zulassungen, die in anderen Bereichen der Erde schon gegeben sind?
Du meinst, reicht das im Sinne von, ob das dafür reichen würde, das auch hier zuzulassen? Oder?
Ja.
Ja, auch nur teilweise. Also es gibt in dem Novel Food auch die Möglichkeit, wenn man durch dokumentiert, also es muss, ist eben das Problem, es muss irgendwie dokumentiert sein, dass in anderen Ländern schon sehr lange auch etwas konsumiert wird. Da guckt man oft auch nach Asien bei der Fermentation, wenn man es schafft nachzuweisen, bestimmte Fermentationsarten gibt es da irgendwie schon lange.
Ja.
Und man kann das nachweisen, dann kann man hier die Zulassung auch beschleunigen. Es reicht aber jetzt nicht, wenn was vor einigen Jahren oder so woanders zugelassen wurde. Das ist genau, ich sehe das, es hat verschiedene Aspekte. Also es hat natürlich für uns als Verbraucher, also zumindest als jemand, der das gerne auch mal irgendwann probieren möchte, den Nachteil, dass wir es nicht kriegen. Es hat aber auch für den Standort, und das, glaube ich, wird auch immer mehr erkannt. Also wir müssen ja auch gucken, dass wir hinterherbleiben. Und wenn diese ganzen Firmen, die hier teilweise durch auch aus dem Akademischen herauskommen, in die wir eigentlich als Gesellschaft auch investiert haben, in diese Technologien, wenn die alle weggehen und das woanders machen, wir kaufen es dann von dort im Zweifel irgendwann wieder, ist das nicht so ökonomisch, auch nicht so sinnig. Ja. Und ich sehe das genau mit der Gentechnik, da bin ich auch so ein bisschen unterwegs bei der grünen Gentechnik schon länger, auch so, dass wir da uns auch unbedingt weiterentwickeln müssen und uns einfach dem Kenntnisstand, der inzwischen auch schon seit langem herrscht, wieder ein bisschen annähern müssen. Das ist sehr weit auseinandergegangen. Quasi unsere populäre Sicht auf die Gentechnik und das, was
du hast das in jetzt der Wissenschaft sehr vorsichtig formuliert. Ich traue mich zusammenzufassen, dass hier ein bisschen mehr Freiheit durchaus angemessen wäre. Ohne die Vorsicht aufzugeben.
Genau, also das einfach auch nicht als so Gegenpole zu sehen. So, ne, bei der Vorsorge ist das immer so, finde ich oft so, als wäre das, als wäre man quasi 100% sicher, wenn man alles verhindert. Also als wäre quasi die Veränderung das, was die Bedrohung bringt. Dabei wird völlig ausgeklammert, dass sich ja um uns herum andere Sachen ändern, also die Rahmenbedingungen, Klimawandel, wir haben ja die Flächennutzung angesprochen, das geht ja trotzdem weiter. Das verhindern wir ja nicht, indem wir jetzt Innovation verhindern, sondern im Gegenteil, viele Innovationen könnten wir nutzen, um diesen Dingen entgegenzuwirken. Und das muss sich die Waage halten, und das ist ja auch nie schwarz-weiß, sondern da muss ein regulatorisches System natürlich vorhanden sein, aber das muss auch so agil sein, dass Innovationen dann auch rechtzeitig da sind.
Lieber Martin, das war ein ausgezeichneter Abschluss eigentlich für unser Gespräch, und den würde ich an dieser Stelle auch suchen. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und uns einen Einblick in diese mögliche Revolution gegeben hast.
Ja, sehr gerne und vielen Dank.